Deutschlandfunk Börse.
Moderates Wachstum also in der Eurozone. Diese Zahlen und Eindrücke nehmen wir jetzt mit nach Frankfurt in den Börsensaal zu meiner Kollegin Claudia Werle. Frau Werle, welche Reaktionen gab es auf die neuen Daten zur wirtschaftlichen Lage in der Eurozone?
Der DAX steigt. Er steigt um fast 0,4% auf jetzt 17.878 Punkte. Die Beratungsgesellschaft EY hat sich Unternehmensgewinne von DAX-Konzernen im abgelaufenen Quartal mal etwas genauer angeschaut. Es gibt durchaus Konzerne, die den Gewinn deutlich haben steigern können, wie etwa die Deutsche Telekom, Mercedes oder VW. Bayer und Siemens Energy kehren nach Verlusten im Vorjahresquartal nun in die Gewinnzone zurück. Also man kann wirklich sagen, es läuft nicht alles so schlecht, wie es oft den Anschein haben mag. Ich denke, spannend wird es dann heute Nachmittag, wenn neue Inflationszahlen aus den USA kommen.
Auch heute haben wieder viele Unternehmen Quartalszahlen vorgelegt, unter anderem E.ON und RWE. Wie geht es den beiden großen Energiekonzernen?
E.ON ist ja unter anderem im Bereich Energienetze, Energiedienstleistungen und erneuerbare Energien tätig. RWE kümmert sich unter anderem um die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien. Bei E.ON gab es im ersten Halbjahr Einbußen. Im Energievertrieb ging der Gewinn deutlich zurück. Der Konzern zieht sich aber bei seinen Jahreszielen auf Kurs. Der Ergebnisrückgang bei RWE ist nicht ganz so stark ausgefallen wie befürchtet. Auch RWE hat die Jahresziele bestätigt. Schaut man sich die Zahlen so ein bisschen genauer an, dann hat RWE vom Ausbau der Kapazitäten für die Stromerzeugung durch erneuerbare Energien profitieren können. Die Geschäfte mit Wasserkraft, mit Biomasse und mit Gas liefen allerdings nicht so gut. Aktien von E.ON und von RWE sind heute im Minus.
Die Bundesregierung hat ja im Energiesektor ehrgeizige Ziele. Bis 2030 sollen 80% des Stroms aus erneuerbaren Energien gedeckt werden. Wo stehen die beiden Unternehmen da bisher?
Darüber habe ich kurz vor der Sendung mit Hendrik Ponzen gesprochen. Er ist Leiter des Bereichs Nachhaltigkeit bei Union Investment. Die großen Energiekonzerne sind auf gutem Weg, sagt er. Die Richtung stimmt, aber bei der Geschwindigkeit muss noch nachgebessert werden.
Was steckt konkret dahinter? Wir haben Tage, da scheint die Sonne, da weht der Wind und da kommen wir an diese 80%, die wir uns vorgenommen haben, an erneuerbarem Energieanteil schon fast dran. Aber wir schaffen das eben nicht im Durchschnitt der Tage, wo wir Flaute haben, wo die Sonne nicht scheint. Und da brauchen wir in Zukunft, und da muss Tempo gemacht werden, mehr an Speichertechnologie und, auch das gehört dazu, mehr Kapazität. Also auch dort, wo die Lage aktuell noch etwas zu unattraktiv scheint.
Schauen wir uns auch die einzelnen Bereiche etwas genauer an, also Stichwort Solarstrom. Die Stromerzeugung aus Solarenergie ist ja inzwischen sehr weit verbreitet. Ein Problem ist aber das Stromnetz. Ja, es kann keinen Strom speichern. Gleichzeitig sollte aber nicht benötigter Strom dann zu einer anderen Zeit wieder verfügbar sein. Sind Lösungen für die Solarenergie in Sicht?
Ja, eine gute Nachricht beim Thema Solarenergie. Sie wird günstiger. Die Lager in China sind alle komplett voll. Das bedeutet, die Preise gehen runter. Und es ist eine gute Gelegenheit, sich jetzt einzudecken, wenn man so will. Fast zu gut. Wir müssen aufpassen, dass wir nach hinten raus nicht wieder neue Abhängigkeiten schaffen, so wie uns das beim russischen Gas passiert ist. Insgesamt ist beim Thema Solar zu sagen, wir brauchen mehr Speicher und vor allen Dingen, wir brauchen intelligente Stromtarife. Ich glaube, jeder von uns hat in den letzten Jahrzehnten gelernt, dass es gewisse Gelegenheiten gibt, wo man günstiger tanken kann. Und das, was wir beim Sprit selbstverständlich tun, nämlich dann tanken, wenn es günstig ist, das müssen wir beim Strom lernen. Dann, wenn viel davon da ist, Waschmaschine und Trockner von mir aus gleichzeitig anschmeißen. Und dann, wenn sozusagen keine Sonne scheint und kein Wind weht, eher gucken, wie man das sparen kann. Und dafür braucht es digitale, intelligente Stromzähler. Die werden in den nächsten wenigen Jahren verbaut. Eine Kulturänderung. Und dann ist auch darüber, durch diese Verhaltensänderung, viel zu erreichen.
Schauen wir uns einen anderen wichtigen Bereich an. Große Hoffnungen werden ja derzeit auf Wasserstoff gesetzt. Wasserstoff hat eine hohe Energiedichte, lässt sich einfach herstellen, lässt sich auch einfach speichern. Und doch lässt sich Wasserstoff ja nicht so einfach, schnell und überall einsetzen.
Ja, und das liegt vor allen Dingen daran, dass der Wasserstoff so teuer ist. Der sogenannte Champagner der Energiewende. Und den sollten wir eben nur dort nutzen, wo wir keine sinnvollen Alternativen haben. Das ist vor allen Dingen die Chemie und das ist danach der globale Luftverkehr und der globale Schiffsverkehr. Warum? Das liegt auf der Hand. Man kann keine Batterie bauen, die leicht genug ist, um mit einem Flugzeug genug Energie zu stiften oder auch so einen riesengroßen Tanker, wie er über die Weltmeere fährt. der lässt sich auch nicht mit einer Batterie betreiben. Anders sieht das bei Elektromobilität aus, bei Individualverkehr. Hier haben wir einfach viel, viel effizientere und bessere Möglichkeiten, den elektrischen Strom direkt sozusagen in Vortrieb zu übersetzen, als dafür Wasserstoff zu nutzen. Also Wasserstoff wichtig, aber vor allen Dingen für die Chemie. Chemie ist überall, brauchen wir immer. Und dort, wo wir keine Alternativen haben, globaler Luft- und Frachtverkehr.
Was muss denn Ihrer Meinung nach getan werden, um die Energiewende voranzubringen?
Die Richtung stimmt, aber das Tempo nicht. Und wie könnte man das Tempo erhöhen? Naja, indem man schneller mehr investiert. Hierfür gibt es aktuell keine hinreichenden Mehrheiten, aber im Sinne der Zukunftssicherung werden wir sehr gut beraten, schneller mehr zu investieren. Wir haben beim Thema Elektromobilität gelernt, dass die Strategie, wir springen als Letzte auf den Zug auf, hinten raus sehr viel teurer wird. Und deswegen sollten wir beim Thema Wasserstoff, beim Thema Solar und beim Thema Erneuerbare insgesamt jetzt nicht nur weiter die Richtung halten, sondern auch noch mehr Tempo machen.
Ist der Zug schon abgefahren?
Nein, der ist nie abgefahren. Die Zukunft kommt immer. Und wir haben auch in den letzten Jahren hier entscheidende Fortschritte machen können. Also einfach weiter so, nur ein bisschen schneller.
Sagt Hendrik Ponzen von Union Investment.
Nach der vielbeachteten Aufsichtsratssitzung zu den Umbauplänen bei ThyssenKrupp stand Deutschlands größter Stahlerzeuger heute wieder im Fokus. Der Konzern hat Quartalszahlen veröffentlicht und die sind nicht gut ausgefallen. Aus Essen berichtet Jörg Marksteiner.
Unter dem Strich stehen erneut dicke rote Zahlen. Seit Beginn des Geschäftsjahres im vergangenen Oktober sind Verluste von deutlich mehr als 400 Millionen Euro aufgelaufen. Und selbst wenn man spezielle Einmaleffekte herausrechnet, fließt deutlich mehr Geld aus dem Unternehmen heraus, als im Alltagsgeschäft hereinkommt. Fürs Gesamtjahr erwartet das Management jetzt einen Verlust im mittleren bis hohen dreistelligen Millionenbereich. ThyssenKrupp bekommt die Wirtschaftsflaute voll zu spüren als Industriemischkonzern mit Stahlproduktion, aber auch mit den Sparten Fabrikbau, Werften und dem Bau von Auto- und Maschinenteilen. Es kamen deutlich weniger Aufträge an. Wichtige Kunden und Abnehmer, etwa die Autohersteller, die Maschinen- und Anlagenbauer oder auch die Bauindustrie, halten sich derzeit zurück und bestellen weniger. Dazu kommen hohe Energiekosten und sinkende Verkaufspreise, etwa bei Stahlprodukten. Probleme gibt es aber nicht nur in den Stahlwerken. Ein neues Sparprogramm soll es auch in der Autozulieferersparte geben, hieß es heute. Beim Karosseriebau will ThyssenKrupp etwa jede fünfte Stelle streichen, 400 insgesamt. Stattdessen soll Produktion ins Ausland verlagert werden. Auch weitere Autobereiche sollen verkauft oder möglicherweise verkleinert werden. Insgesamt arbeiten derzeit weltweit noch 98.000 Beschäftigte für den Essener Traditionskonzern, der seit Jahren in der Krise steckt.
Und damit zurück nach Frankfurt in den Börsensaal. Wie sind die Reaktionen auf die Quartalszahlen von ThyssenKrupp heute ausgefallen?
Wenig verwunderlich, die Aktien unter Druck sind zwischenzeitlich sogar auf Rekordtief gefallen von 3,14 Euro.
Auch der Reisekonzern TUI hat Quartalszahlen vorgelegt und die sind gut ausgefallen. Wie stark profitiert TUI von der Pleite des ehemaligen Konkurrenten FTI?
TUI profitiert wirklich davon, aber auch ganz abgesehen von der Reiselust vieler Menschen insgesamt. Es werden mehr Hotels gebucht, Kreuzfahrten sind gefragt und der Aktienkurs steigt um fast 2,5%.
Und dann lassen wir uns zum Schluss noch auf den Eurokurs, die Umlaufrendite und den Goldpreis blicken.
Der Euro wird mit einem $10,22 gehandelt, ist also deutlich gestiegen. Die Umlaufrendite gesunken von 2,22 auf 2,2% und die Feinunze Gold kostet zu Mittag $2,473,34.